Papa, kann ich dich mal was fragen? Klar, mein Junge, was ist los? Papa, wie viel Geld verdienst du eigentlich in der Stunde? Nun, solche Dinge haben dich doch nicht zu interessieren. Warum fragst du sowas? Oh, ich möchte es einfach nur wissen. Bitte, bitte, sag mir, wie viel du in der Stunde verdienst. Na gut, wenn du es unbedingt wissen möchtest, ich verdiene 50 Euro in der Stunde. Oh, Papa, kannst du mir vielleicht 25 Euro leihen? Vielleicht kennt ihr Situationen, in denen ihr entweder Kind wart in solch einer Situation oder in der ihr Vater oder Mutter seid und wart. Und die Spekulationen gehen los. Wofür braucht mein Kind eigentlich 25 Euro? Wofür? Wir kaufen doch alles. Der Kühlschrank ist immer voll. Wir sorgen uns doch um unser Kind. Taschengeld kriegt mein Kind doch. Ganz schön dreist. Forderungen scheinen manchmal wie ein Angriff auf unser Hab und Gut, auf das, was wir haben, auf unser Gut haben, sage ich mal. Ja? Wenn etwas von uns gefordert wird, dann löst es eine bestimmte Reaktion aus bei uns. Gibst du mir etwas von deinem Guthaben? Da sieht das Kind den Vater und bekommt gesagt, wie viel der Vater verdient und sagt, ja, davon möchte ich gern was abhaben, von deinem Guthaben. Wie muss es Jesus in den Situationen seines irdischen Lebens gegangen sein? In solchen Situationen, wo Menschen etwas von ihm gefordert haben. Da kommt also ein stinkreicher Beamter auf ihn zu und bittet ihn, seinen kranken Sohn zu heilen. Wo war Jesus? In Kana. Kana kannte Jesus. Jesus kannte Kana. Denn Jesus tat dort sein erstes Wunder. Wasser zu Wein. Aber der Mann, der Beamte, kommt extra aus Kapernaum nach Kana. Ein wichtiger Mann. Er kannte Jesus wahrscheinlich nicht persönlich. Er hatte nur von ihm gehört. Und zwar von demjenigen, der da kommt, als Wundertäter. Jesus ist der Wundertäter. Er ist derjenige, der damals doch schon in Kana war und Wasser zu Wein gemacht hatte. Und vielleicht geht es Jesus wie dem Vater in unserer Geschichte, dass er sich einseitig auf eine Rolle festgelegt sieht. Ja, Jesus, der Wundertäter. Er ist derjenige, der was zu geben hat. Wahrscheinlich keine 25 Euro, aber zumindest Heilung. Denn das erwartet, das fordert der Beamte von ihm. Aber vielleicht, und ich kann mir das vorstellen, machte ihn das auch manchmal so ein bisschen wütend und frustriert. Warum immer diese Rolle? Warum wollen die Leute eigentlich immer etwas, so etwas von mir? Er wusste warum, aber ich glaube, die Forderung ohne die Suche nach wahrer Beziehung machte ihn manchmal rasend. So wie bei uns auch, wenn auf uns jemand zukommt und etwas von uns fordert. Wie letztens in Flensburg, als eine Frau mit einem kleinen Becherchen über die Straße ging und versuchte, Geld einzutreiben. Und Naomi und ich nebeneinander liefen und sie uns fragte oder zu uns sagte, ein bisschen Kleingeld für die Deutschen in Deutschland. Am liebsten hätte ich etwas genommen und gesagt, danke für den Deutschen hier unter uns. Ihr merkt, wenn da jemand kommt, einfach nur, um zu haben, kann uns das manchmal aus der Fassung bringen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus immer wieder damit gekämpft hat, wenn Leute auf ihn zugekommen sind und einfach erstmal nur etwas haben wollten. Die erste Forderung ist ja, ne, dass er zu ihm kommt mit der Bitte, dass sein Sohn geheilt werde. Aber zu der ersten kommt ja noch eine zweite Forderung dieses Beamten. Denn der Mann kommt ja aus Kapernaum und er möchte, dass Jesus mit ihm nach Kapernaum reist, um seinen Jungen zu heilen. Komm mit mir herab, komm mit mir nach Kapernaum. Es ist wichtig, dass dieser Mann aus Kapernaum kommt, weil die Forderung dadurch nur noch umso größer erscheint und weil Jesus auf diese Forderung im Gegensatz zur ersten, nämlich seinen Sohn zu heilen, nicht eingehen wird. Und wir merken, an Jesu Menschsein, an Jesu Rolle zeigt sich beides, wenn es um Forderungen geht. Er erfüllt sie, so wie wir es erwarten, und er erfüllt sie auch nicht, so wie wir das erwarten. Er ist derjenige, den wir kennen, und derjenige, der sich uns auch bewusst entzieht, unserem Verstand, unserem Denken, unserem Wissen. Das hast du vielleicht bei Forderungen zu Menschen hin, aber vielleicht auch zu Gott hin erlebt. Und Gott ist keine Maschine. Er hat ein Herz, einen Willen, einen Verstand. Das sehen wir an dieser Begebenheit. Also von Jesus, dem Heiler, wird zweifach gefordert. Was sind seine Reaktionen auf diese Forderungen? Reaktion 1 klingt für mich irgendwie so ein bisschen genervt. Ja, bitte heil meinen Sohn. Wie reagiert Jesus? Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Klingt für mich ein bisschen genervt. Was tut Jesus? Er spricht auffälligerweise nicht nur zum Beamten, dann würde da ein Singular stehen, sondern er spricht zu vielen. Als wenn er es zu allen Menschen irgendwie sagen würde. Als wenn er von dieser immer wiederkehrenden Frage genervt sei. Und doch tief im Innern weiß, dass die Menschen dieser Zeichen und Wunder bedürfen, weil es ihr Wunsch ist. Und vielleicht auch, weil Jesu Sehnsucht darin besteht, für die Menschen jemand anders zu sein als nur der Wundertäter. Deswegen schließt das Johannesevangelium wohl genau damit, wie Jesus zu seinen Jüngern und Thomas sagt im 20. Kapitel, Vers 29. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, Jesus erkennt die Schwierigkeiten der Menschen und er weiß, wie sehr sie dieser Zeichen und Wunder bedürfen, weil es ihr Wunsch ist und er kommt diesem Wunsch nach, aber eigentlich versteckt sich oder steckt hinter diesen Zeichen und Wundern etwas viel Tieferes als nur die Person Jesu als der Wundertäter, derjenige, von dem ich etwas fordern kann, derjenige, wenn ich fordere, mir dann auch etwas gibt. Eine solche Reaktion aber auf die Forderung nach Zeichen und Wundern ist bei Jesus nichts Ungewöhnliches. Er lehnt die Forderung scheinbar ab, aber er vollbringt das Wunder trotzdem. Und zwar nur um des Menschen willen. Nur um des Menschen willen. Warum vollbringt Gott es, uns in Jesus Christus trotzdem zu lieben? Warum tut er es? Um unseren Willen. Natürlich, ist es logisch? Nein. Ja, das ist das, was wir dann immer nennen, Gott liebt uns so, wie wir sind. Eigentlich ist das ein Wunder, dass dieser Gott, der etwas anderes von uns fordern könnte und uns dafür verurteilen könnte, uns so nahe kommt und so liebt, wie wir sind. Ein Wunder. Was mag sich eben hinter Jesu Reaktion verbergen? Ich glaube, er hofft, dass er für den Menschen nicht nur der Wundertäter bleibt. Welche Antwort kennt Jesus noch auf diese Forderung nach Zeichen und Wundern? Es gibt da eine andere Stelle dazu im 2. Kapitel, im Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 18 bis 21. Das ist im Gespräch mit den Juden. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Also geht es um das Zeichen vor allem, ne, um die Forderung. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Aber er redete von dem Tempel seines Leibes. Was ist die Antwort Jesu auf die Forderung nach Zeichen und Wundern? Seine Antwort gibt er mit sich selbst. Ja? Seine Antwort ist er selbst. Seine Antwort ist sein Leben. Seine Antwort ist Leben. Also auf die bloße Forderung kennt Jesus den Hinweis auf seinen Tod und seine Auferstehung. Jesus reagiert auch hier, dann in Kapitel 4, auf die Forderung nach Zeichen und Wundern mit Leben. Das ist grundlegend. Und Reaktion 2 auf die Forderung, mit ihm nach Kapernaum zu kommen, die klingt entschlossen. Er sagt, geh nach Hause. Aber ich komme nicht mit, denn dein Sohn lebt bereits. Warum muss der Mann aus Kapernaum kommen, Ja, ist doch ganz klar, damit Jesus nicht mitkommt. Damit sich das Wunder als noch größeres Wunder erzeigt, das sich unserem Verstand und Wissen und Denken entzieht. Er schlägt die Bitte des Beamten aus und sagt dadurch, hey, ich brauche nicht an Ort und Stelle zu sein, damit ich deinen Sohn heilen kann. Ich kann das von hier. Und das tut mein Vater auf mein Geheiß hin. Sozusagen eine Fernheilung, ja, etwas, was unsere Vorstellung brutal übertrifft, eine Bitte, eine Forderung, die er nicht erfüllt, sondern die er überbietet. Und der Mann kommt zum Glauben. Wer ist bisher durch Jesu Wunder, durch Jesu Wirken in diesem Evangelium zum Glauben gekommen? Es waren in Kapitel 2 die Jünger, in Kapitel 2 auch die Jerusalemer, die beim Wunder und Wasser zu Wein da waren. Und es waren die Samaritaner kurz vor unserer Stelle hier und hier. Und hier ist es jemand, von dem wir sagen würden, das ist ein Heide. Das ist jemand, der lebt mit wenig religiöser Vorstellung oder wenn dann in seiner ganz eigenen Welt. Jemand, der Jesus vorher gar nicht richtig kannte. Und der glaubt. Und der glaubt. Was passiert hier? Was passiert hier? Es scheint ja fast so, als würde es für diesen Glauben an die Wunder, Zeichen und Wunder Jesu keine Vorbedingung geben. Nicht der Glaube des Beamten sieht das Wunder, sondern vielmehr ist es so, dass der Glaube an Jesus erst durch das Wunder entsteht. Der Glaube an Jesus als mehr als dem Wundertäter entsteht durch das Geschenk des Zeichens und des Wunders. Also es geht beim Sehen von Wundern nicht um eine Quantität von Glauben, dass ich sagen kann, ich muss so und so viel glauben, damit ich das Wunder sehen kann, sondern viel wichtiger ist, dass es darum geht, dass Jesus mir eine Qualität von Leben schenken will. Jesus möchte mir eine Qualität von Leben schenken, zuallererst. Und dazu ist es an mir, ihm Vertrauen entgegenzubringen. Also der Beamte bringt ihm Vertrauen entgegen, Jesus antwortet darauf und dann glaubt er an Jesus. Auch wenn der Beamte vorher noch nicht vollmundig sagen kann, ich glaube an. Vom Wirken Gottes geht eine Qualität von Leben aus, die wir nicht in der Hand haben, haben wir auch gerade in einem Zeugnis gehört, die sich dann Glauben nennt, die sich Beziehung mit Gott in Jesus nennt, die sich in ihm als Wort Gottes ausdrückt. Ja? Jesus, derjenige, der uns entgegenkommt und derjenige, der sich uns entzieht, beides zugleich. Und der Mann glaubte Jesus, weil er ihm entgegenging. Auch deswegen musste er vielleicht aus Kapernaum nach Kana hochkommen. Er erwartete etwas von ihm und sein Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Er glaubte dem Wort. Da steht, er glaubte dem Wort. Da steht nicht, er glaubte Jesus. Sondern er glaubte das Wort, das Jesus sprach. Ich stelle mir das dann leicht so bildlich, räumlich vor, dass Jesus dieses Wort ausspricht und es da ist und es da liegt. Also er glaubt zunächst diesem Wort und dieses Wort von Jesus bewahrheitet sich. Und sie sehen das Wirken von Jesus durch dieses Wort und glauben daraufhin an ihn. Er vertraut und dann glaubt er an ihn. Vom Schritt auf Jesus zu, ihm zu begegnen, hin zum Bekenntnis. Und zwar nicht nur der Beamte, sondern das ganze Haus. Und die Geschichte und die Begebenheiten, die verbreiten sich weiter. Nicht alle sehen sie, aber sie vertrauen. Und dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht und sie glauben. Und das Wort zieht weitere Kreise. Also das göttliche Wesen von Jesus ist, wir haben vorher vom menschlichen Wesen Jesu gesprochen, das göttliche Wesen Jesu ist, dass er selbst dieses Wort ist. Und durch sein Wort, durch sich selbst Leben ermöglicht. Dass Gott dieses Wort spricht und Jesus Worte gibt, durch die er Leben ermöglicht, Heilung schenkt. Der Forderung des Beamten begegnet Jesus mit einem Geschenk, dem Geschenk des Lebens. Für seinen Sohn erstmal ganz offensichtlich, aber genauso auch für ihn selbst. eine Qualität von Leben. Jesus schenkt Leben auf die Forderung hin. Na, wie setzt sich denn unsere menschliche Geschichte der Forderung zwischen Vater und Sohn fort? Der Vater antwortet verärgert, so, deshalb fragst du also. Du willst dir Geld von mir leihen, um dir irgendein dämliches Spielzeug oder anderen Blödsinn zu kaufen. So nicht, mein Freund. Marschier in dein Zimmer und ab ins Bett. Du solltest mal drüber nachdenken, wie egoistisch du eigentlich bist. Ich arbeite jeden Tag extrem hart und muss mir dann abends noch so dreiste Fragen anhören. Der kleine Junge steht still und geht leise in sein Zimmer und schließt die Tür. Der Vater setzt sich erst mal hin. Er wird aber umso wütender, je mehr er über die Frage des Jungen nachdenkt. Wie durchtrieben mein Sohn nur ist. Stellt mir solche Fragen, nur um an Geld zu kommen. Über eine Stunde vergeht, bis der Vater sich beruhigt hat und anfängt nachzudenken. Vielleicht gibt es da wirklich etwas, das mein Sohn dringend braucht. Er fragt sehr selten nach Geld. Eigentlich hat er noch nie gefragt. Vielleicht braucht er die 25 Euro tatsächlich. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Und der Vater geht zum Zimmer des kleinen Jungen, öffnet die Tür und betritt das Zimmer. Schläfst du schon, Sohnemann? Nein, Papa, ich bin noch wach. Schau mal, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Vielleicht war ich tatsächlich ein bisschen streng zu dir. Es war ein langer Tag, eine Menge hat sich angestaut und du hast alles abbekommen. Hier sind die 25 Euro, um die du mich gebeten hast. Es tut mir leid. Der kleine Junge lächelt. Danke, Papi. Und er greift unter sein Kopfkissen und holt ein paar weitere zerknitterte Euroscheine hervor. Der Vater sieht, dass der Junge unter seinem Kissen bereits Geld gebunkert hat und wird erneut wütend. Langsam und ruhig beginnt der kleine Junge das Geld zu zählen und schaut danach seinen Vater an. Warum fragst du nach Geld, wenn du schon welches hast? Weil ich noch nicht genug hatte. Jetzt aber reicht es. Papi, jetzt habe ich 50 Euro. Darf ich hierfür eine Stunde deiner Zeit kaufen? Bitte, bitte komm morgen früher von der Arbeit nach Hause. Ich möchte einfach gern zusammen mit dir was essen. Leben besteht darin, aus dem, was ich bekomme, auch aus dem, was aus einer Forderung erwächst, daraus etwas zu machen. Darin besteht Leben. Und bei Gott ist es zum Glück anders als bei dem Vater. Er gibt uns nicht trotzig das, was wir brauchen, sondern er gibt es uns gern, weil er weiß, dass es nur so geht, indem er uns etwas schenkt, ein Geschenk gibt. Und wenn ich von ihm etwas fordere, das haben wir heute aus diesem Text auch gelernt, dann verweist er auf sich. Und er möchte Leben schenken, von dem er sagt, dass es selbst dieses Leben ist. Er gibt uns auch nicht immer direkt das, was wir verstehen. Aber er wünscht sich doch irgendwie diesen kleinen Jungen oder dieses kleine Mädchen, das erwachsen geworden ist und mit seinem Geschenk Leben etwas anstellt, das ihn glücklich macht. Wenn Jesus sich mir schenkt, dann besteht mein Leben darin, etwas mit Jesus zu machen, zu erleben. Und wir haben einiges von dem gehört gerade. Mit ihm zu sein. Und jeder von uns, und deswegen sind wir heute Morgen auch hier, hat doch diese Sehnsucht nach diesem Leben. Manchmal fordern wir es. Manchmal fordern wir ein gutes Leben, ein erfülltes Leben, ein besseres Leben. Ob das Gott ist, ob das unser Arzt ist, da vielleicht ein bisschen impliziter, ob das unser Ehepartner ist. Wir fordern etwas, was mit Leben zu tun hat. Das heißt, jeder von uns hat eine Sehnsucht nach Leben. Eine Sehnsucht, die gestillt werden will. Wir haben einen Vorschlag für euch. Für dich. Vielleicht nimmst du dir diese Woche ein paar Minuten Zeit und gehst mal dieser Frage nach. Meine Sehnsucht nach Leben. Wie drückt sich das eigentlich aus? Welche Sehnsucht nach Leben schlummerte eigentlich in mir? Ist da in mir? Und du hältst es Gott als Gebet hin. Das wünsche ich mir für mein Leben. Das sind meine Sehnsüchte. Und du hältst es Gott als Gebet hin oder ihr nehmt es mit in euren Hauskreis und fragt mal, was ist eigentlich meine Sehnsucht nach Leben? Und dann erfahrt voneinander oder erfahr auch für dich selbst im Gespräch mit Gott, wie sich deine Sicht auf dein Leben verändert. wenn du dabei auf Gott hörst. Auf all das, was er dir schenkt, auf all das, was er in dein Leben, welche Person er auch in dein Leben reingestellt hat. Ich glaube, Gott fordert uns auch. Ich glaube, Gott fordert uns auf, von ihm zu erwarten. Vielleicht sogar manchmal zu fordern. Aber mit dem Ziel, damit er und ich, damit wir tiefer graben können. Denn hinter dieser Forderung steht ja etwas ganz anderes als nur der Wundertäter Jesus, sondern eine Beziehung, die er mit mir führen will. Erwartest du von Gott? Dann wird Gott auf sich selbst verweisen und mit dir gemeinsam in diesem Leben entschlüsseln wollen, was es eigentlich bedeutet, wirklich zu leben. Und dann lasst uns doch gemeinsam, wie der Beamte das tut, ihm entgegengehen, auf ihn zugehen und lernen, aber darauf gefasst sein, dass er uns durchaus weiterführen will, weil er mehr sein möchte als der Wundertäter, mehr sein möchte als ein Gebetsautomat, mehr sein möchte als eine Sonntagmorgenbeziehung. Amen.